Ja, ich sag mal herzlich willkommen, ihr Reiseweltmeister. Reiseweltmeister, das war so eine Betitelung zumindest vor der Pandemie für viele Deutsche, die in viele fernen Ländern unterwegs waren. Und ich hoffe, wenn ihr dieses Jahr schon im Urlaub wart oder auch nicht, dass ihr einen ganzen Sack voll schöne Erinnerungen aus dieser Zeit der Reise irgendwo bei euch zu Hause schon deponiert habt. Heute habe ich einen Predigttext dabei, der spricht auch von einem Menschen, der auf eine Reise gegangen ist. Und zwar eine Reise, die ja im fernen Landen war, in einer anderen Kultur und auch etwas mit dem Meer zu tun hat. Allerdings, unsere Hauptperson hat überhaupt nicht irgendwie das geringste Interesse gehabt, diese Reise anzutreten. Ich sag's mal so, salopp, er hatte eigentlich keinen Bock drauf, wegzugehen. Dorthin zu gehen, wo ihn Gott hingeschickt hat. Und das hatte natürlich Gründe, denn das war keine Pauschalreise von TUI oder Neckermann oder wie die ganzen Anbieter heißen, wo so all-inklusive alles gemanagt wurde, man von Buffet zu Buffet gehen kann, Wellness pur und so weiter und so fort, sondern es war viel, viel mehr eine Dienstreise. Eine Reise, die mit einem Auftrag verbunden war. Und eine Reise, wo, ich sag's mal so, wo schon es in sich hatte, wo garantiert Abenteuer dabei war und auch nicht ganz ungefährlich war. Unser Reisender, er ist Prophet von Beruf, ein Mann aus dem Alten Testament und trägt den schönen Namen Jona. Richtig, das war doch der, der irgendwo in diesem Fischbauch irgendwann mal drin war und eine unglaubliche Geschichte. Nicht selten wurde gerade diese Begebenheit, die mit Jona ja einhergeht, auf ihren Wahrheitsgehalt abgeklopft und angezweifelt. Dennoch, das Buch ist neben dieser spektakulären Geschichte aber auch vor allem ein Bericht über das Handeln Gottes, über die Art Gottes, wie Gott ist und wie er mit uns Menschen umgeht, was er mit uns vorhat. Aber lassen Sie uns doch einfach mal auf Entdeckungsreise gehen. Und ich werde jetzt in der nächsten Zeit so einige Auszüge aus diesem Buch Jona lesen. Zunächst Jona 1, zwei Verse, die ersten beiden. Es geschah das Wort des Herrn zu Jona, dem Sohn Amittais. Mache dich auf und geh in die große Stadt Ninive und predige wider sie. Denn ihre Botschaft ist vor mich, ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Jona, ein erster Gesichtspunkt. Jona bekommt einen unsagbaren Auftrag. Die Geschichte fängt damit an, dass Gott redet. Wie oft schon hat Gott mit uns seine Geschichte damit begonnen, dass er zu uns geredet hat. Vielleicht erinnern wir uns daran, wo wir das Reden Gottes in unserem Leben, auf unserer Lebensreise gehört haben. Durch sein Wort, durch Menschen, die etwas zu uns gesagt haben. Vielleicht auch durch Umstände, in die wir hineingekommen sind, wo wir das Reden so von Gott empfunden haben, durch Umstände, sei es schöne oder sei es vielleicht auch manchmal widrige Umstände. Gott redet. Und darauf sind wir angewiesen, dass Gott zu uns spricht und wir mit ihm. Dass wir im Dialog miteinander sein können, dass wir im Gespräch sein können. In einer kleinen Notiz findet sich im zweiten Buch der Könige ein Hinweis auf das, was Jona getan hat, also prophetisch geredet, als Prophet tätig war. Allerdings wird dort gesagt, dass das, was er gesagt hatte, auch eingetroffen ist. Das bedeutet nichts anderes als das, was Jona gesagt hat, das hat dann auch gestimmt. Das hat auch gepasst. In der Zeit, in der er lebte, ging es in Israel ziemlich gut. Das Land war riesig geworden und im großen Ganzen war es friedlich. Das hatte auch damit zu tun, dass die großen Mächte um Israel herum mit sich selbst zu tun hatten, mit sich selbst beschäftigt waren. Und in dieser Situation bekommt er nun eine Nachricht von Gott für diese Menschen dort in Ninive, die alles andere gelebt haben als mit Gott, ein heidnisches Volk. Und Gott sagt zu ihm, geh nach Ninive und sag diesen Leuten, ihr lieben Niniviten, wenn ihr nicht umkehrt in 40 Tagen, dann seid ihr ausgelöscht. Schwieriger geht fast nicht, oder? Keine Botschaft, wo man sagen kann, oh, das ist jetzt aber mal wieder was fürs Herz, ne? So wie ein schöner Gottesdienst eben, wo man dann so ach, heute war es gut oder wie auch immer, dann rausgeht. Nein, es ist Gericht, was Jona ankündigen muss. Geh nach Ninive und predige dort. Ninive war damals eine der größten und bekanntesten Städte überhaupt. Sie lag nicht in Israel, sondern sie gehörte nicht zu Israel dazu, sondern war weit weg, circa, man könnte so sagen, 800 Kilometer. Das ist kein Spaziergang für Jona. Und bei einer Tagesleistung von 30 Kilometer war das schon eine längere Zeit, wo Jona unterwegs gewesen wäre oder ist. Doch letztlich war das nicht das Schlimmste an diesem Auftrag. Viel schlimmer war es, dass es die Hauptstadt von Assyrien war. Und die Assyrer waren dafür bekannt, dass sie alles andere waren als Freunde von Israel. Permanent versuchten sie, angrenzende Gebiete zu überfallen, kriegerisch zu erobern. Und dabei gingen sie nicht zimperlich um. Jona soll in die Hauptstadt dieses Großreiches und predigen. Da ist es in Gründstadt doch glatt einfacher, würde ich jetzt mal so sagen. Und zwar dort mit dieser speziellen Botschaft. Er soll im Auftrag Gottes verkündigen, was wahrscheinlich diese Leute dort gar nicht hören wollten. Ich denke, man kann sich vorstellen, der Auftrag an Jona gleicht einem Auftrag, der alles abverlangt. Aber Gott selbst redet zu ihm und gibt ihm diesen Auftrag. Und er hat sich dabei etwas gedacht. Wie gesagt, im ganzen Jona-Buch ist zwar Jona die Hauptperson, aber Gott ist der, der eigentlich handelt. König aller Könige, so haben wir es vorhin in einem Lied hier gehört. Er ist der Herr. Gott hat einen Plan für diese Welt und er hat einen Plan mit einem jeden Einzelnen von uns. Er hat einen Plan mit diesem Volk, seinem Volk, und er hat einen Plan mit den Menschen, die nicht zu seinem Volk gehören. Diese Gruppe von Menschen in Ninive ist ihm nicht einfach egal, wurst egal. Er lässt selbst Ninive mit seinen vielen Einwohnern und ihren brutalen Machthabern nicht einfach zerstören, vielmehr bekommt sie eine Chance umzukehren. Kann man sich fast gar nicht vorstellen. Und es gab sicherlich viele Menschen damals, die gesagt haben, das wünschen wir denen aber nicht, dass die umkehren. Es gibt eine Stelle in der Bibel, wo es heißt, es ist so ein Standardauftrag für uns Christen ganz allgemein. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie die Wahrheit erkennen. Oder Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und sie seine Wahrheit erkennen. Gerettet werden bedeutet ja, dass Menschen damals und heute in einer Verbindung zu Gott leben, die nicht besteht. Der Schöpfer und das sein Geschöpf, der Mensch, sie sind nicht zusammen. Eine Verbindung, die von Natur aus so nicht gegeben ist. An dieser Stelle ist egal, ob wir in Ninive, Grünstadt oder sonst wo leben. Rettung brauchen wir alle und Gott möchte sie uns geben, Gott möchte sie uns schenken, diese Rettung. Ihm ist keiner egal. Ich finde das großartig, dass wir und jeder andere um uns herum Gott nicht egal ist. Klar hätte Gott diese Botschaft auch in großen Leuchtbuchstaben an den Himmel schreiben können, aber er wählte den Weg über Jona. So gebraucht Gott Menschen bis heute. Menschen, um seinen Auftrag in dieser Welt und in unserer Umgebung mit uns, manchmal seinem zweifelhaften, nicht perfekten und verzagten Bodenpersonal zu erfüllen. Du und ich, wir gehören dazu. Wir gehören dazu, anderen diesen Gott der Bibel lieb und nahe zu bringen. Klar, dass das für die anderen nicht gilt, dachte Jona damals. Denn das waren ja nicht Menschen vom Volk Israel. Jona war vermutlich ein für die damalige Zeit ein typisch frommer Jude und damit verband sich das Denken, wir haben unseren Gott und uns als Volk hat er eine Menge Versprechen gegeben. Die anderen haben das nicht. Und deshalb ist ihnen der Auftrag doppelt unattraktiv. Warum sollte er sich für Menschen in Lebensgefahr bringen, die ihm eh herzlich egal sind und er mit ihnen nichts zu tun haben will? Sollen sie doch erleben, wie Gott an ihnen handelt. Aber weißt du, Gott macht etwas aus dem Ganzen. Und er sieht diese Leute mit anderen Augen an. Und wenn wir Jona ansehen, dann verbindet sich damit auch die Frage an uns, mit welchen Augen sehen wir unsere Mitmenschen? Mit welchen Augen sehen wir unser Umfeld, in dem wir leben? Gibt es nicht häufig manchmal auch für uns solche sogenannten Ninives, um die wir lieber schnell einen großen Bogen machen? Eben bestimmte Menschen und Orte, die wir meiden. Und wir bauen dann vielleicht solche Ekelschranken auf und wollen mit Menschen, die um uns herum sind, vielleicht gar nichts zu tun haben. Vielleicht sagen wir uns ja, das macht sowieso keinen Sinn. Das ist vergebliche Liebesmühe. Ich habe das schon so oft gehört von lieben Menschen, die im Glauben stehen. Ach, warum? Warum soll ich anderen etwas weitersagen? Die wollen das ja sowieso nicht hören. Manchmal ist es auch so, wenn die Oma ihre Enkel mit irgendwelchen Bekehrungsversuchen terrorisiert. Aber ist das so? Ist das so, dass unser Umfeld, Menschen um uns herum, nichts von der biblischen Botschaft hören wollen? Ist das wirklich so? Vielleicht stoßen wir manchmal auf Ablehnung. Kann schon sein. Aber so als Generalaussage würde ich das nicht sehen, dass Menschen nicht offen wären. Denn dann würden wir ja auch überhaupt nicht mit dem Geist von Gott rechnen, dass er wirkt an meinem Gegenüber, in einem Gespräch, in einer Begegnung. Vielleicht sagen wir auch, ich habe genug mit mir selbst zu tun. Ich habe genug mit den Anliegen der Gemeinde zu tun. Und wir sind in einer so frommen Maschinerie drin und vergessen ganz die Menschen um uns herum. Ich glaube, wir sollten den Stab über Jona nicht so schnell brechen nach dem Motto, wie kann der nur? Ich glaube und entdecke auch in mir selber immer wieder so ein Stück Jona. Im Sinne von, ach, es ist schön mit dir, Herr, unterwegs zu sein. Anderen, die sollen gucken. Und ich wünsche mir, dass Gott uns bewahrt vor einer geistlichen Gleichgültigkeit und auch einer geistlichen Überheblichkeit im Sinne von, ich hab's ja, der andere soll selber schauen. Lasst uns nicht so denken über Menschen. Lasst uns denken, wie Gott über Menschen denkt. Er beauftragt uns, wie Jona, seinen Plan, seinen Willen und seine Liebe an andere weiterzugeben. Allerdings reagiert Jona nicht so, wie das Gott sich vorgestellt hat, denn da tritt ein ganz interessanter Reflex ein. Oh oh, danke, ich nicht. Fluchtreflex kommt in ihm auf und er muss die Erfahrung machen, er kann Gott nicht davonlaufen. Und jetzt lese ich uns einige weitere Verse aus Jona 1, 3 bis 16. Aber Jona machte sich auf und wollte vor dem Herrn nach Tarsis fliehen und kam hinab nach Jaffo. Und als er ein Schiff fand, das nach Tarsis fahren wollte, gab er Fährgeld und trat hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weit weg vom Herrn. Da ließ der Herr einen großen Wind aufs Meer kommen und es erhob sich ein großes Ungewitter auf dem Meer, dass man meinte, das Schiff würde zerbrechen. Und die Schiffsleute fürchteten sich und schrien ein jeder zu seinem Gott und warfen die Ladung, die im Schiff war, ins Meer, dass es leichter würde. Aber Jona war hinunter in das Schiff gestiegen, lag und schlief. Da trat zu ihm der Schiffsherr und sprach zu ihm, was schläfst du? Steh auf, rufe deinen Gott an. Vielleicht wird dieser Gott an uns denken, dass wir nicht verderben. Und einer sprach zum anderen, kommt, wir wollen losen, dass wir erfahren, um wessen Willen es uns so übel geht. Und als sie losten, traf's Jona. Da sprachen sie zu ihm, sage uns, um wessen Willen es uns so übel geht. Was ist dein Gewerbe und wo kommst du her? Aus welchem Lande bist du und von welchem Volk bist du? Er sprach zu ihnen, ich bin ein Hebräer und fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Da fürchteten sich die Leute sehr und sprachen zu ihm, was hast du getan? Denn sie wussten, dass er vor dem Herrn floh, denn er hatte es ihnen gesagt. Da sprachen sie zu ihm, was sollen wir denn mit dir tun, dass das Meer stille werde und von uns ablasse? Denn das Meer ging immer ungestümer. Er aber sprach zu ihnen, nehmt mich und werft mich ins Meer, so wird das Meer still werden und von euch ablassen. Denn ich weiß, dass um meinetwillen dies große Ungewitter über euch gekommen ist. Doch die Leute ruderten, dass sie wieder ans Land kämen, aber sie konnten nicht, denn das Meer ging immer ungestümer gegen sie an. Da riefen sie zu dem Herrn und sprachen, ach Herr, lass uns nicht verderben um des Lebens dieses Mannes willen und rechne uns nicht unschuldiges Blut zu, denn du, Herr, tust, wie dir's gefällt. Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Da wurde das Meer still und ließ ab von seinem Wüten. Und die Leute fürchteten den Herrn sehr und brachten dem Herrn Opfer und taten Gelübde. Jona hat keine Lust auf Gottes Auftrag und er denkt sich Plan B aus. Er haut in die entgegengesetzte Richtung ab. Er will Gott entrinnen und er versucht alles. Und er denkt, dass er damit alles getan hat, um Gott aus dem Weg zu gehen. Obwohl er genau wusste, dass der Wille von Gott ein anderer war. Und wieder entdecke ich Parallelen zu uns Christen heute. Was sind unsere Ausreden, wo wir erkannt haben, was Gott möchte? Was sind unsere Fluchtreflexe? Wo flüchten wir uns hin? Wie gehen wir Gott aus dem Weg? Warum? Weil es vielleicht unbequem sein könnte und wir schnell eine gute Ausrede finden? Weil wir vielleicht denken, wenn ich jetzt mich darauf einlasse, dann verändert sich mein alltägliches Leben schon. Jona tauscht den unbequemen Auftrag gegen eine Seereise. Er macht sich's unter Deck gemütlich und ist ganz zufrieden. Schließlich hat er Gott ja ein Schnippchen geschlagen. Aber Gott lässt sich nicht einfach abschütteln. Schon gar nicht, indem weite Entfernungen zurückgelegt werden. In dem Psalm heißt: Und wenn ich an das äußerste Ende der Erde ginge, so bist du doch schon da. Jona muss erfahren, dass Gott nicht so schnell abzuschütteln ist, weil Gott überall gegenwärtig ist. Und das ist gut so. Gott hat den Jona nicht einfach ziehen lassen nach dem Motto: Den lasse ich jetzt machen, was er will. Ich suche mir einen anderen. So ist Gott nicht. Die Spitze ist, dass Jona die Menschen egal sind und Gott einem Jona nachgeht. Einem, der egoistisch ist, verbohrt und nur an sich denkt. So ist Gott. Wieder ist Gott der, der handelt. Er schickt einen Sturm, der selbst seeerfahrene Leute in Panik versetzt. Aber offensichtlich, Not lehrt nicht nur fluchen, sondern Not lehrt auch beten. Selbst auf einem heidnischen Schiff, einem multireligiöser besetzten Besatzung. Jeder betet zu seinem Gott. Es geht ums nackte Überleben, denken sie, und das Schiff leichter zu machen, wird die Ladung über Bord geworfen. Nur einen lässt das kalt, Jona. Das Schiff geht schier unter, Jona liegt untätig rum. Der heidnische Kapitän muss ihn wecken und ihn bitten, an der Rettung sich zu beteiligen, auch in dem, dass er betet. Peinlich. Schauen Sie, die Heiden kommen manchmal besser weg als der fromme Jona. Die Heiden hatten das in ihrer Weise getan, was sie dachten, was gut ist. Jona weiß auch, was gut wäre, aber er tut's nicht. Es gibt manche Not und Missstände in dieser Welt, da werden uns Christen, die Nichtchristen, zum Vorbild, weil wir die Lage einfach verschlafen. Nun zeigt sich aber, dass die abergläubischen Seeleute schon den Verdacht haben, dass sich irgendjemand an Bord des Schiffes den Zorn in ihrem Denken der Götter auf sich gezogen hat und sie versuchen, diesen ausfindig zu machen. Und das Los, das sie geworfen haben, das fällt auf Jona. Ich kann mir schon vorstellen, dass es ein beschämender Moment war für Jona, dass er zugeben musste, dass er es ist, der seinem Gott, dem lebendigen Gott, davonläuft. Und dass diese Misere auf ihn zurückzuführen ist. Jona wird bewusst: Meine Flucht ist gescheitert. Es ist ihm nicht gelungen, Gott loszuwerden. Er will sich selbst opfern. Den Schiffsleuten fällt es schwer, doch als die Lage auf See sich nicht bessert, werfen sie ihn ins Meer und das Meer wird ruhig. Für die Seeleute war das ein Wunder. Damit hatten die Seeleute vermutlich nicht gerechnet. Und aus dieser ganzen verworrenen Situation heraus geschieht es noch, dass sie anfangen, sich diesem Gott der Bibel, diesem lebendigen Gott, zuzuwenden und ihn anbeten für die Rettung, die sie erlebt haben. Das finde ich krass. Die Flucht von Jona führt sogar noch dazu, dass Menschen zum Glauben kommen. Könnte man jetzt sagen: Jona, du hast ja doch alles richtig gemacht, ja? Nein, Gott schreibt auch manchmal auf Lebenswegen gerade, wo wir krumme Linien ziehen. Gott ist der Handelnde und er kommt zu seinem Ziel, selbst über Umwege. Doch dieses Ziel will Gott auch mit Jona erreichen. Jona dachte sicher, als er ins Meer stürzte: Jetzt ist es aus. Gott ist fertig mit mir. Jetzt lässt er mich ersaufen. Doch der Fortgang der Geschichte zeigt etwas ganz anderes. Gott handelt auch noch an Jona, weil er ihn wieder auf Kurs bringen will und ihn nicht fallen lässt. Auch in diesem Zug ist Gott ganz anders, wie wir Menschen vielleicht manchmal miteinander umgehen. Wenn einer nicht funktioniert, wird er ausgetauscht. Gott lässt uns nicht fallen, wenn wir einen Fehler machen. Selbst wenn dieser Fehler ein bewusster Schritt war, hält er an uns seine Tür offen. Gott ist so schnell mit uns nicht fertig, selbst wenn wir den Eindruck haben, dass es so wäre. Oder enttäuscht sind von Gemeinde, Kirche, ihrem Bodenpersonal und uns deshalb abwenden. Selbst dann ist Gott mit dir noch lange nicht fertig. Selbst wenn du schon lange keinen Kontakt mit ihm gesucht hast, er geht dir nach. Wenngleich er genauso Menschen ihren selbst eingeschlagenen Weg in aller Konsequenz gehen lässt. Doch selbst dann ist er nur ein Gebet weit entfernt. Und das ist auch das, was Jona erlebt hat, als er wieder begann, nach Gott zu rufen. Der dritte Punkt: aus der Tiefe her rufe ich zu dir. Aus der Tiefe her rufe ich zu dir. Auch hier aus Jona 2, 3 Verse. Der Herr ließ einen großen Fisch kommen, der Jona verschlang. 3 Tage und 3 Nächte war Jona im Bauch des Fisches. Dort betete er zum Herrn, seinem Gott. Ich schrie zum Herrn, als ich nicht mehr aus noch ein wusste, und er half mir aus meiner Not. Ich war dem Tode nah, doch du, Herr, hast meinen Hilferuf gehört. Was hier geschieht, was jetzt geschieht, ist der unglaublichste Teil des Buches Jona. Ich komme ja vom Bodensee, da sind jetzt nicht so ganz große Fische drin, die mich da verschlucken könnten. Aber wenn ich mir das so vorstelle, in einem Fischbauch zu sein, ich habe eine Fischphobie, das wäre schrecklich. Gott lässt einen großen Fisch kommen, der Jona verschluckt. 3 Tage befindet er sich im Inneren dieses Fisches. Auch diese Szene will ich mir nicht vorstellen da innen. Und wird anschließend wieder an Land ausgespien. Für manchen war dies Grund genug, das als Fabel abzutun. Ein englischer Bischof wurde einmal von einem Spötter gefragt, ob er denn daran glauben könne. Er antwortete: Wenn ich im Himmel bin, werde ich den Jona fragen. Worauf der Spötter antwortete: Ja, was ist denn, wenn er nicht im Himmel ist? Da sagte der Bischof: Dann kannst du ihn ja fragen. Ich für meinen Teil kann nur sagen, dass Gott alle Möglichkeiten offen sind. Toyota hat mal eine Werbung gehabt, die fand ich gut. Nichts ist unmöglich, Gott. Dort hieß es Toyota. Ich kann nur sagen, Gott stehen alle Möglichkeiten offen. Er hat Naturgesetze eingesetzt und er kann Naturgesetze aussetzen. Und für mich ist diese Episode auch nicht Grund, gleich an allem deshalb zu zweifeln oder die Dinge als Märchen abzutun. Wie muss das für Jona gewesen sein? Als er merkte, nachdem er im Fisch verschluckt war, dass er immer noch lebt. Die Umgebung war sicher nicht lecker, aber er lebte. Und ob er nochmals das Tageslicht erleben würde, wusste er natürlich nicht. Aber er wurde ruhig. Jona erlebt in einer extremen Weise, was der eine oder andere auch schon in anderer Art erlebt hat. Vielleicht nicht in einem Fischbauch. Manchmal stellt uns Gott ruhig oder kalt, vielleicht auch aufs Abstellgleis, oder er führt uns in eine Tiefe, die wir uns selbst nie, nie suchen würden. Doch er tut es manchmal, damit wir innehalten, damit wir vielleicht auch wieder zur Besinnung und zur Ruhe kommen. Zur Ruhe vor ihm, in die Beziehung zu ihm, losgelöst von allem anderen, was uns ablenkt oder in Beschlag nimmt. Als sein Leben völlig vor die Wand gefahren war, da kommt Jona zur Besinnung und zu einer neuen Hinwendung zu Gott. Jona kehrt von einem ungewöhnlichsten Ort zu Gott um. Er betet an einem Ort, wo wahrscheinlich noch keiner gebetet hat und auch noch keiner mehr beten wird. Sein Gebet finden wir in Jona 2. Wäre mal spannend, das einfach zu lesen zu Hause. Auffallend ist, dass dieses Gebet keine einzige Bitte um Rettung erhält, sondern nur einen Dank für alle Rettung bisher. Jona fleht nicht Gott an, dass er ihn aus diesem nassen, stinkigen Gefängnis befreit. sondern er dankt ihm, dass er überhaupt noch lebt. Gott hört diesen Hilfeschrei. In der Apostelgeschichte heißt es, wer den Namen des Herrn anruft, der soll gerettet werden. Wie gesagt, so schnell ist Gott mit uns nicht fertig. Egal an welchem Ort und zu welcher Zeit wir zu ihm schreien. Wer sich an Jesus wendet, der kann Gott wieder begegnen. Und dafür ist immer Zeit. Es braucht nicht erst eine derartige Grenzerfahrung, wie Jona sie macht oder wie vielleicht auch mancher sie schon gemacht hat. Wenn Sie zu Hause dieses Gebet nachlesen, dann werden Sie merken, dass es ganz viele Worte aus den Psalmen enthält. Vielleicht fällt es Ihnen schwer, in manchen Situationen Worte zum Beten zu finden, weil Sie sprachlos geworden sind. Dann kann es helfen, die Psalmen zur Hand zu nehmen und diesen Worten mit Gott und in diesen Worten mit Gott zu reden. Und Gott hört dieses Gebet. Denn Gott hat einen Plan und den bringt er, wenn auch über Umwege und Nebengleise, zu seinem Ziel, mit uns. Sein Plan zur Rettung von Menschen gilt Jona und darüber hinaus vielen, vielen Menschen um uns herum. Uns selbst natürlich auch. Bei Gott gibt es die zweite Chance und Jona bekommt sie. Und Jona erlebt diese zweite Chance wie ein neues Leben, sozusagen aus dem Tode zurück ins Leben. Und damit wird er sogar zum Beispiel einem Zeichen für seine Volksgenossen. Als die Juden von Jesus ein Zeichen forderten, eben ein besonderes Wunder, das ihn als den Messias ausweisen soll, da sagt er ihnen, das einzige Zeichen, das ihr bekommt, ist das Zeichen des Propheten Jona. Jona war im Bauch des Fisches und genauso werde ich 3 Tage im Grab sein, aber wieder zurück ins Leben kommen. Weil Jesus gestorben ist und auch noch in viel wundersamere Weise nach 3 Tagen wieder auferstanden ist, gibt es auch für uns die zweite Chance. Und nicht nur die zweite, die dritte oder die vierte, sondern noch viele, viele, viele mehr. Wer sich an Jesus hängt, der bekommt das Leben neu geschenkt. Das Alte spielt keine Rolle mehr. Gott lässt sich in seinem Wirken nicht aufhalten. Nicht durch Widerstände und auch nicht durch die Bequemlichkeit seiner Leute. Aber eines möchte Gott, dass auch wir zu Menschen werden, die andere mit den Augen Gottes ansehen, mit der Barmherzigkeit Gottes. So eine Barmherzigkeit, wie Gott für die Menschen in Ninive hatte und die umgekehrt sind zu Gott und gerettet wurden. Laufen wir weg oder nehmen wir den Auftrag an? Diese Frage muss jeder von sich selber für sich selber beantworten. Ich wünsche uns, dass wir zu solchen Menschen werden, die anderen mit den Augen Gottes sehen. Amen. Ich lade uns ein zu einem Gebet. Wem es hilft, der darf gerne dazu aufstehen. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für deine unendliche Güte und Barmherzigkeit. Wir danken dir, dass du uns ansiehst und nicht übersiehst. Wir danken dir, dass du uns begegnest und nicht an uns vorbeiläufst, die Augen öffnest und nicht verschließt. Und so bitten wir dich, Herr, auch jetzt sieh du uns an und wir dich. Begegne du uns und wir dir. So geh du mit uns, Herr. Amen.